Ja, ganz herzlich willkommen von meiner Seite. Ich habe mich wirklich gefreut auf die Tage, bei euch in Taiyingen zu sein und zu diesem Thema mehr Leben etwas zu erzählen. Mehr Leben. Und wie es Matthias schon angekündigt hat, es geht nicht irgendwie um kognitives Wissen, das wir weitergeben wollen. Es geht nicht irgendwie darum, dass ich jetzt euch so Wissensvorträge vermittle in diesen Tagen, sondern es geht darum, dass dir in diesen Tagen Begegnung mit Jesus Christus könnt haben. Um das geht es. All das, was ich euch erzähle in diesen Tagen über das Buch, das mein Leben komplett verändert hat, erzähle ich nicht als einen Reporter, der das gelesen hat und sagt, das ist noch eine gute Sache, sondern als einer, der das am eigenen Leben erlebt hat, was passiert, wenn du Jesus ganz persönlich begegnest. Was passiert, wenn die Kraft von Jesus in dein Leben hineinkommt? Und plötzlich etwas anfängt farbig werden. Mein Name ist Beat Büschlen. Ich bin zarte 32 Jahre alt. Und ich bin verheiratet. Habe auch eine Liebesgeschichte. Ich liebe so Geschichten, wie der Rudi erzählt hat. Das ist meine Familie. Auf der rechten Seite, das ist meine Frau Sandra mit der Lia. Sie ist 2,5. Und links hinten, das ist der Juri. Er ist gerade im August geboren. Und fragt nicht, wie wir auf den Namen gekommen sind. Ich erzähle ganz eine andere Geschichte als meine Frau. Und so nach 2-3 Wochen haben wir gemerkt, dass wir nicht die gleiche Geschichte erzählen, warum wir auf den Namen gekommen sind. Juri gefällt uns einfach. So, jetzt haben wir es für das geeinigt. Ich möchte euch heute Abend auch eine Liebesgeschichte erzählen. Als ich etwa 7 war, habe ich mich das erste Mal verliebt. Nicht in eine Frau, sondern in eine Plüschroppe. So. Die war etwa so gross gewesen, wo ich von meinem Götti bekommen habe. Und ich war ein unglaublicher Fan von meinem Götti, weil mein Götti war reich gewesen. Und er hat mir immer die coolsten Geschenke gemacht, zum Geburtstag und Weihnachten. Und wir sind auch in einer Kirche aufgewachsen und da haben wir oft so nationale Veranstaltungen gehabt, so Konferenzen, ein bisschen grösser als da. Und dann habe ich ab und zu gewusst, dass mein Götti auch da ist. Und oft, wenn ich dann, ihn bin suchen und ihn getroffen habe, hat er aber so sein Portemonnaie vorgenommen und hat gesagt, weisst du, Bidu, etwas für dieses Kessel rein. Und einmal bin ich mit meinem Cousin unterwegs gewesen, an so einer Konferenz und ich habe gewusst, ja, mein Götti ist schon dort. Und sage so zum Cousin, ja, du weisst ja, oder? Komm, wir gehen noch schnell den Götti suchen. Und wir sind zum Götti hergegangen und so ein bisschen nach Smalltalk, hat er tatsächlich das Portemonnaie vorgenommen und hat mir eine 10er-Note gegeben. Und mein Cousin hat nichts Besseres gewusst, als zu sagen, okay, Bidu, jetzt hast du ja was du willst, jetzt können wir wieder gehen. Für mich ist es so ziemlich eine blöde Situation gewesen, aber das war mein Götti gewesen und ich habe ihn geliebt. Und er hat mir die Plüschroppe geschenkt. Die ist mittlerweile 25-jährig. Und die Roppe, ich habe ihm Roppe gesagt, hat überall her müssen. Vom ersten Tag an hat der Roppi mein Küssi ersetzt. Ich habe den Roppi mitgenommen, wenn ich so jemanden auf Besuch bin. Ich habe den Roppi mitgenommen, wenn ich in die Ferien bin. Und wehe, einer von meinen 5 Geschwistern hat sich irgendwie an meinem Roppi vergriffen, dann habe ich doch mal so ein paar Emotionen entwickeln können, um meinen Roppi zurückzuerobern. Vor 8,5 Jahren ist dann die Trennung gekommen, wo ich den Platz im Bett durch meine Frau dürfen müssen wollen tauschen. Ich konnte den Roppi leider nicht mitnehmen, weil ich jetzt den Lia gegeben habe. Und er ist wirklich, jede Nacht liegt Lia auf dem. Was ich als Kind vermutlich noch nicht mit Wort hätte formulieren können, habe ich doch in meinem Herzen gespürt. Das, was ich liebe, das wird mir wertvoll. Das, was wir lieben, das wird in unserem Leben wertvoll. Und um das geht es heute Abend. Wie viel bin ich wert? Der Matthias hat nicht unbedingt ermutigende Statistik von diesen 5 Franken zeigt. Was bestimmt die Wert? Die Gesellschaft sagt jetzt ein bisschen plakativ ausgedrückt, du bist so viel wert, wie du kannst leisten. Wie du kannst bringen. Wie du der Gesellschaft etwas bringst. Und die Zahlen von diesen Auszahlungen, von diesen Geldern zeigen das auf eine dramatische Art und Weise. In der Gesellschaft wird ganz vieles beurteilt nach dem Nutzen. aber manchmal schon nach der Seltenheit oder nach einem Preis, der kaufinteressant ist, bereit zum Zahlen. Wenn wir heute Abend über die Frage reden wollen, was bin ich wert, dann wollen wir vor allem in der Bibel schauen, was sagt denn der Schöpfer vom Leben überhaupt über den Wert. Weil beim Leben ist es eigentlich genau gleich wie bei einem Kunstwerk. Bei einem Kunstwerk wird der Wert vom Kunstwerk durch den Künstler bestimmt. Ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir also wissen wollen, was unser Leben wert ist, dann müssen wir zum Künstler gehen und ihn fragen. Jetzt bist du vielleicht heute Abend da und sagst, ja, Bidu, ich glaube gar nicht an die Bibel. Ich glaube gar nicht an Gott. Der Abend ist nicht gelaufen, wenn du so denkst oder wenn du so glaubst. Ich möchte dich aber herausfordern, dich für die nächsten 3/4 Stunden auf den in deinen Augen vielleicht hypothetischen Standpunkt zu setzen, dass Gott der Schöpfer von deinem Leben ist. Okay? Und nach diesen 45 Minuten kannst du immer noch entscheiden, ob du von diesem Standpunkt wieder weg willst und deine alte Meinung einnehmen oder ob du allenfalls sogar sagst, ja, nein, das ist ja noch ganz spannend. Wenn das wirklich so ist, dann möchte ich da mehr wissen. Aber wenn du dich jetzt mal hypothetisch auf diesen Standpunkt setzt, wird es dir einfacher fallen, die Botschaft zu verstehen. Und es wird dir nicht jedes Mal das Herz umkehren oder den Verstand verdrehen, weil du sagst, ja, das glaube ich ja gar nicht. Okay, seid ihr dabei? Setzen wir uns auf den Standpunkt, dass Gott der Schöpfer vom Leben ist. Weil bei Gott ist es eigentlich gar nicht anders wie bei uns Menschen. Das, was er liebt, das ist für ihn wertvoll. Das, was er liebt, das ist für ihn wertvoll. Aber wenn ich in mein Leben schaue, vor allem so in Teenagerjahren, in Pubertät und so im Alter, wo ich ein junger Erwachsener war, dann merke ich, dass ich oftmals nicht gewusst habe, was der Wert bedeutet. Ganz oft habe ich nicht gewusst, welchen Wert ich in den Augen von Gott habe. Wenn ich im Morgen in den Spiegel geschaut habe, habe ich nicht ein wundervolles Kunstwerk gesehen, sondern irgendwie ein verpennter Typ, der jetzt arbeiten muss. Ich bin viel mit jungen Menschen unterwegs. Mit Menschen, die mit Jesus unterwegs sind und mit Menschen, die überhaupt nicht mit dem Glauben am Hut haben. Und ich stelle fest, dass es eine grosse Herausforderung ist für die Menschen. Was ist der Wert von mir als Person? Und was denkt eigentlich Gott über das? Und trotzdem sind alle irgendwie auf der Suche nach Antwort auf die Frage: Was bin ich wert? Und in dem Sinne merke ich, dass wir Menschen eigentlich gar nicht gut sein wollen oder wertvoll sein wollen. Sondern eigentlich reicht es uns schon, dass die Leute denken, dass wir gut sind und dass wir wertvoll sind. Kennst du das? Das ist so eine Pendelbewegung, wo irgendwo in uns drin ist, so zwei Stimmen, wo die eine uns viel grösser werden lassen, als dass wir wirklich sind. Und die andere Stimme, die uns viel kleiner machen will, als dass wir wirklich sind. Und das Pendel, das knallt da irgendwie unsere Lebenskugel so hin und her. Ich weiss nicht, auf welcher Seite von der Pendelbewegung du am stärksten bist. Aber der Ursprung, die Kraft, die das Pendel immer wieder anstößt, ist im Prinzip genau die gleiche. Es ist minderwert. Es ist die grosse Frage: Wer bin ich? Wie viel bin ich wert? Und das Empfinden, das ganz oft irgendwo mitschwingt, ich bin nichts und ich kann nichts. Besonders in Zeiten des Misserfolgs. Wenn du schon mal mit einer Horde erwachsener Männer unterwegs bist, dann hast du vielleicht festgestellt, wie plötzlich so eine unglaubliche Dynamik entstehen kann, wo Geschichten erzählt werden aus alten Militärgeschichten und jeder will noch ein bisschen die krasse Geschichte erzählen und man heizt dann so richtig an. Wer hat noch ein bisschen den schöner Schlitten, die schöner Frau? Wer ist intelligenter, wer ist schneller, wer ist besser? Typisch Männer, oder? Wir Männer, wir stellen uns oft gern grösser dar, als dass wir wirklich sind. Das würde Frauen ja nie passieren. Aber die Frage, die wir uns doch zu tiefst innen stellen, ist doch im Prinzip: Wer bin ich wirklich? Habe ich einen Einfluss in dieser Gesellschaft? Kann ich mich wohlfühlen in dieser Gemeinschaft? Wo gehöre ich her? Das ist so die Endpendelbewegung, dass Menschen sich grösser machen, als dass sie wirklich sind. Das Pendel kann aber auch ganz in die andere Richtung ausschlagen. Und dort ist es nicht weniger elend und weniger zerstörerisch. Nämlich dort, wo Menschen so in ein selbstverachtigst Heuschreckensyndrom hineingehen. Kennst du das? So, du fühlst dich so als Heuschrecken und rund um dich herum wird alles so unüberwindbar gross und du bist so der Klein und der nichts nützig und der, was zu nichts bringt und der, der eh nichts kann. Und ich kenne das. Ich kenne das unglaublich gut. Und was ich aber genossen habe, ist, mich so richtig in diesem Selbstmitleid innen zu baden. Ah, oh, ich bin so ein Armer und ja. Die Pendelbewegung, die eine unglaubliche Auswirkung hat auf unser Leben. Und ich glaube, das ist so wie graue und schwarze Farbe, die irgendwie auf unser Kunstwerk gemalt wird. Die wunderbaren Farben, die Gott eigentlich in unser Leben hineingelegt hat, werden plötzlich übermalt durch Stolz oder Selbstverachtung. Und das hat oft Folgen, die sich in ganz viele Entscheidungen von unserem Leben hineinziehen. So die zwei Stimmen. Weil wir uns wertlos fühlen, machen wir uns selber gross. Wir werden zu stolzen Angeber, wir werden Grossmüller oder wir kippen gerade auf die andere Seite und kippen so in das Selbstmitleid hinein. Ich kenne das sehr gut von meinem Leben. Als ich in eine Ausbildungszeit bekam, als ich Schreiner gelernt habe, bin ich so voll auf meinem Selbstfindungstrip gewesen. Ich wollte herausfinden, wer bin ich? Was ist meine Identität? Woher komme ich, woher gehe ich, werde ich es jemals zu etwas bringen? Und mein Chef hat keine Situation ungenützt gelassen, um mir zu sagen, bitte, du bist nichts. Du wirst nichts und du wirst es auch nie zu etwas bringen. Und fast nach jedem Lehrjahr hat er mir empfohlen, dass ich irgendwie eine andere Lehre mache, aber sicher nicht Schreiner. Und verstehst du, es nackt in meinem Herz. Wenn du immer hörst, du kannst nichts, du bist nichts und du bringst es zu nichts. Vielleicht kennst du so Sätze von deinem Leben. Vielleicht von deinen Eltern. Vielleicht von Lehrern. Vielleicht von Ausbildnern. Bei mir hat es zur Folge gehabt, dass das Pendel gerade in die andere Richtung ausgeschlagen hat. Weil ich mich als nichts gefühlt habe, habe ich mich in der Gruppe von Menschen viel besser darstellen, als dass ich wirklich bin. Ich wollte diesen Minderwert überdecken und ich bin zu einem unglaublichen Grossmann geworden. In einer Gruppe wollte ich immer im Mittelpunkt stehen. Ich habe die Aufmerksamkeit von allen Leuten auf irgendeine Art und ganz oft durch Lügengeschichten, die gar nicht passiert sind, habe ich die Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Und je mehr dass ich die Lügengeschichten erzählt habe, je mehr habe ich ihnen angefangen zu glauben. Und mit der Zeit habe ich gar nicht genau gewusst, ja, sind die Lügengeschichten wirklich wahr oder ist es wirklich eine Lüge? Und es ist ein unglaublicher Stress geworden in meinem Leben. So ein Stress, dass ich kaum mehr aus dieser Abwärtsspirale rausgekommen bin. Und plötzlich habe ich etwas entdeckt, wo mir irgendwie so die Leere in mir anfängt zu füllen. Ich habe kompensieren. Ich habe versucht, nach dem, wie viel ich wirklich wert bin. Und ich habe das total so in der Partyszene gefunden. Und plötzlich habe ich so eine Scheinwelt um mich herum angefangen aufzubauen, wo gar nicht so war. Es hat dazu geführt, dass ich aus ein bisschen Alkohol immer mehr Alkohol ist worden, aus ein bisschen Flirtereien immer mehr ist worden. Plötzlich waren Drogen im Spiel, nicht nur am Wochenende, sondern unter der Woche, ja gar nicht mehr ohne leben. Und ich bin so von Hype zu Hype bin ich gegangen, um irgendwie die Leere in mir innen versuchen zu stillen. Ich habe Kredit aufgenommen, dass ich mir einen schönen Golf leisten kann, um etwas darzustellen, wo ich gar nicht war. Und verstehst du, so eine Fassade aufrechtzuerhalten, das ist unglaublich anstrengend. Es ist unglaublich anstrengend, die Leute immer zu überzeugen, dass man jemand Besseres ist, als dass man wirklich ist. Es ist unglaublich anstrengend, die Menschen zu überzeugen, dass man doch wertvoll ist, obwohl das im Herzen ganz anders aussieht. Und ich bin zu einem Punkt gekommen in meinem Leben, wo wie alles komplett zusammengebrochen ist. Wo ich gemerkt habe, das ist irgendwie am Boden zerbrochen. Und was übrig geblieben ist, ist von diesem farbigen Bild irgendwie so ein paar Scherben gewesen, die rumgelegen ist. Und ich bin vor einem Haufen gewesen, wo ich nicht mehr gewusst habe, was jetzt genau passiert. Und schau, Gott nennt die Pendelbewegung oder den Ursprung von dieser Pendelbewegung Sünde. Sünde ist ein Wort, das wir nicht unbedingt gerne hören. Weil Sünde hat so etwas mit Schuld an sich. Und Schuld hat niemand gern. Wir reden lieber von Schuldgefühlen, die können wir therapieren. Aber was ist Sünde wirklich? Wenn du auf der Straße jemanden fragen würdest, was ist Sünde? Dann wirst du die verschiedensten Antworten bekommen. Eine Antwort, die mir gerade junge Leute oft geben, ist, es ist attraktiv, aber verboten. So, du kaufst dir einen schönen Golf, fährst 160 über die Autobahn, wirst blitzt. Es ist attraktiv, aber es ist verboten. Du bist ein Verkehrssünder. Du buchst dir irgendwie All-Inclusive-Ferien, legst in diesen 2 Wochen ein paar Kilo zu, kommst heim und dummerweise liegt der Schoki auf dem Tisch und du weisst eigentlich, attraktiv, aber verboten. Aber die Vorstellung von Sünde ist komplett falsch. Sünde hat anfänglich gar nicht mit einem moralischen Fehlverhalten zu tun, sondern Sünde im Ursprung, wie es Gott meint, ist in erster Linie, dass sich ein Mensch trennt von Gott und sich abwendet von Gott und sagt, weißt du, was mit dem Gott will ich gar nicht mehr zu tun haben. Sünde im Kern, wie es Gott meint, ist eine Trennung von Mensch und Gott. Und aus dieser Trennung heraus kommen dann all die Misstritte, die ein Mensch macht. Schlecht über andere reden. Vielleicht mal etwas mitlaufen. Vielleicht nicht ganz ehrlich sein beim Stundenaufschreiben, beim Arbeitgeber. Vielleicht der Frau nicht treu sein. Schulden machen. Ist denn das Sünde oder nicht? Ja, nein, das ist doch total normal in unserer heutigen Zeit. Und plötzlich merken wir ja, wissen wir überhaupt noch, was Sünde ist und was nicht. Und schau, die Bibel ist so klar in dem Innen. Sie beschreibt Sünde als etwas, wo sich der Mensch trennt vor Gott. Und jetzt sagst du ja, was ist denn schlimm, wenn man sich von etwas trennt? Ich trenne mich tagtäglich von kaputten Jeans, von löchrigen Socken. Männer trennen sich von Frauen, Frauen von Männern. Was ist denn schlimm, wenn ich mich von Gott trenne? Ja, schau, das Problem ist, dass der Schöpfer Gott nicht deine kaputten Jeans oder Socken sind, auch nicht dein Mann oder deine Frau. Sondern wenn er der Schöpfer von deinem Leben ist, ist es drum so dramatisch, wenn du dich von ihm trennst, weil du dich vom Leben trennst. Und was ist die Folge davon, wenn du dich vom Leben trennst? Hey, du hast kein Leben mehr. Das ist, wenn du eine Lampe aussteckst. Es ist zwar immer noch eine Lampe, aber sie leuchtet nicht mehr. Es hat keinen Strom mehr. Und die Bibel sagt im Römer 6, Vers 23, der Lohn von der Sünde ist der Tod. Die Bibel sagt nicht, das Urteil von der Sünde ist der Tod, sondern der Lohn von der Sünde ist der Tod. Der Lohn ist immer das, was du verdienst, wo du etwas gemacht hast dafür. Ja? In einer guten Woche ist es endlich wieder so weit. So, da kommt der Lohn für das, was du geschafft hast in diesem ganzen Monat. Ich habe noch niemand gehört, der Lohn hat bekommen für etwas, was er nicht gemacht hat. Und falls du heute Abend da drinnen bist und sagst, doch, dann möchte ich gerne dein Rezept kennenlernen, wie du Lohn bekommst für etwas, was du nicht gemacht hast. Und jetzt sagt die Bibel, der Lohn von der Sünde ist der Tod. Das, was die Sünde verdient, ist der Tod. Schau, die Folge davon, dass Menschen sich von Gott trennen und anfangen, ihr eigenes Lebensbild zu malen, das ist der Tod. Es wird nicht unmittelbar passieren, aber es wird langsam eintreten. Schau, wenn du nicht an Schöpfer Gott glaubst, dann wirst du in deinem Leben etwas Angst zum Gott machen. Und das war das erste Gebot, das Gott den Menschen gegeben hat, dass sie das eben nicht machen sollen. Egal, ob du an Schöpfer Gott glaubst, du wirst etwas in deinem Leben zu deinem Gott machen. Und du wirst es mit all deinen möglichen Mitteln, Zeit und Ressourcen verfolgen und arbeiten und anfangen zu vergöttern. Gesundheit. Ich glaube, wir sind in einem Trend, wo ganz, ganz viele Menschen Gesundheit zu ihrer neuen Religion machen. Warum? Die Menschen haben eine Sehnsucht nach Religion, sie haben eine Sehnsucht nach Gott und irgendwie muss die Sehnsucht in ihrem Herzen gestillt werden. Also nimmt man Gesundheit als höchstes Gut und wir fangen Gesundheit an anbeten. Warum? Weil man nicht glaubt, dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Und so versucht man, den Zeitpunkt vom Tod um jeden Preis irgendwie rauszuschieben. Und schlussendlich stirbt man gleich. Und Gott sagt, dann mach dir keine anderen Götter. Aus einem guten Grund. Weil wenn du den Gott kennenlernst, der dein Leben geschaffen hat, dann wirst du mehr leben. Vielleicht kennst du einen von diesen mehr oder weniger guten Hollywood-Streifen, wo es so eine dramatische Verfolgungsjagd gibt. Zwei im Auto brennen durch, dicht gefolgt von der Polizei. Sie fahren durchs erste Rotlicht, hinten dran gibt es eine Karambolage. Sie fahren, überfahren ein Stoppschild, fahren in die falsche Richtung in eine Einbahn rein, durchbrechen eine Barriere und schlussendlich kommen sie auf die Brücke, die noch nicht fertig gebaut ist und stürzen dann ab. Hast du das auch schon gesehen, so im Film? Das ist genau der Weg von diesen Menschen, die ohne Gott leben. Der Lohn von der Sünde ist der Tod. Das ist der Weg von der Sünde. Aber, und jetzt kommt das unglaublichste Aber, das die ganze Weltgeschichte verändert hat. Das Aber, das die Menschheit auf den Kopf gestellt hat. Es ist nicht das Ende. Der Scherbenhaufen, das, was kaputt ist, das muss nicht das Ende sein. Die Bibel sagt, du kannst mir mal die nächste Folie geben, das Geschenk von Gott, das er den Menschen machen möchte, ist ewiges Leben. Und es gibt eine geniale Geschichte in der Bibel, die uns zeigt, wie das aus Scherben etwas Wunderbares gemacht werden kann. Und das werden wir jetzt von Kündigs sehen.
Es war einmal ein Mann, er hatte zwei Söhne. Irgendwann hat der jüngere Sohn dann zum Vater gesagt, Papa, ich mag nicht mehr warten, bis du stirbst und ich meinen Teil von dem Geld erben kann. Blau, die Farbe des Himmels, der Sehnsucht und der Ferne. Ich möchte mein Geld jetzt schon bekommen, als Erbvorbezug. Ich müsste mein Erbe jetzt schon haben, wo mir zusteht. Und sein Vater hat sich darauf eingeladen und hat ihm sein Geld ausgezahlt. Er hat seinen Besitz aufgeteilt und dem Jüngeren von den beiden seinen Anteil überschrieben. Geld macht glücklich. Mit Geld kann ich mir alles leisten, alles machen, alles erleben, was ich möchte. Sagt man, Geld regiert die Welt. Sagt man. So hat es der junge Mann auch gedacht. Und was hat sein Vater auch gedacht? Er ist sicher sehr traurig gewesen. Irgendwie sagt der Sohn ja, dass er sich wünschte, dass sein Vater schon tot wäre. Und was passiert eigentlich mit dem hart erarbeiteten Geld vom Vater? Was macht sein Sohn damit jetzt? Investieren? Eine Firma gründen? Spenden? Wahrscheinlich ja nicht.
Wow, was muss das für ein Moment gewesen sein, wo der Sohn zurück zu seinem Vater kommt. Mir bewegt die Geschichte jedes Mal unglaublich. Weil Jesus uns ganz viel über Gott, unseren Schöpfer, will sagen mit dieser Geschichte. Jesus erzählt die Geschichte, um seinen Zuhörern zu sagen, welchen Wert sie haben in den Augen von Gott. Er erzählt ihnen die Geschichte, um ihnen zu sagen, dass Gott mit dem ganz starken Violett von der Würde und vom Wert in ihr Leben möchte reinkommen. Und Jesus erzählt die Geschichte auch, um den Menschen zu zeigen, wie das Gott mit Menschen umgeht, die bereit sind, zum Herrn zu stehen und zu sagen, es tut mir leid. Die bereit sind, für ihre Fehler einzustehen. Und schau, ich glaube, das ist der erste ganz entscheidende Punkt. Dort, am Ort vom totalen Zerbruch von diesem jüngeren Sohn, hat er sein Herz in beide Hände nehmen. Dort hat er entschieden und gesagt, ich will zurückgehen zu meinem Vater. Und wenn Jesus die Geschichte erzählt, dann meint er mit dem Vater in dieser Geschichte unseren himmlischen Vater, den Schöpfer Gott. Und der Sohn hat sich entschieden und hat gesagt, hey, ich will mich wieder von meinem Vater anstellen, ich will als temporär Angestellter beim Vater arbeiten. Ich muss nicht einmal mehr ein Kind von ihm werden. Aber es ist besser als Angestellter bei ihm zu sein, als irgendwo bei den Säuen weit weg vom Vater zu sein. Und ich stelle mir vor, wie er das Herz in beide Hände genommen hat und sich aufgemacht hat auf den Weg zurück zu seinem Vater. Er hat nicht gewusst, wie sein Vater reagiert. Er hat nicht gewusst, ob er ihn wieder wegstoßen wird. Er hat nicht gewusst, wie er auf all den Mist, den er gebaut hat, wird reagieren. Aber er hat sich auf den Weg gemacht. Zurück zum Vater. Und dann der Vater, wo wahrscheinlich Tag für Tag von seinem Haus rausgegangen ist und geschaut hat, wenn das sein Sohn endlich heimkommt. Und er sieht ihn und umarmt ihn und küsst ihn. Und wenn die Bibel sagt, dass er ihn umarmt hat und geküsst hat, dann meint er, dass er ihn umarmt hat und geküsst hat. Was sagt es über Gott, den Schöpfer, aus? Was er empfindet gegenüber den Menschen, die zurückkommen zu ihm? Er will umarmen und küssen. Gott ist nicht einfach der heilige Richter, sondern er möchte der Vater sein von deinem Leben. Das drückt etwas von dieser Beziehung aus, die er sich sehnt zu deinem persönlichen Leben. Der Sohn war wahrscheinlich ziemlich überrumpelt von der Reaktion von seinem Vater. Er wollte ja eigentlich nur ein Angestellter sein von seinem Vater. Er wollte einfach wieder in diesem Haus sein, in diesem Betrieb sein. Und in diesem Moment erlebt er die Liebe von seinem Vater wie vermutlich noch nie zuvor. Und jetzt bittet er ihn um Vergebung. Und der Vater fällt ihm ins Wort und bestellt den Anzug als Symbol: Du bist mein Kind. Er gibt ihm den Siegelring und legt ihm Schuhe an. Er gibt ihm den Wert zurück, den er verloren hat, durch das, dass er sich getrennt hat von seinem Vater. Durch das, dass er ein eigenes Leben hat wollen leben. Und der Vater gibt ihm einfach das wieder zurück, was zerbrochen ist in seinem Leben. Und sagt, weißt du was? Du kannst dir die Kindschaft gar nicht erarbeiten. Du musst ja nicht. Du musst ja nicht beweisen, sondern es ist ein Geschenk. Verstehst du, so wie ich... Wie ist dein Name? Dennis. 20 Euro gegeben habe. Einfach so. So möchte der Vater im Himmel viel mehr in dein Leben hineinlegen. Einfach so. Aber es braucht die Bereitschaft, dass du sagst, okay, ich will mich aufmachen, dem Gott zu begegnen. Ich möchte mich aufmachen, und der Vater im Himmel um Vergebung zu bitten. Und was hat der Vater gemacht? Er hat keine peinliche Fragen gestellt. Er hat keine Details wissen über all das, was er gemacht hat. Sondern die Sache ist weg von ihm, vom Tisch. Verstehst du, so geht Gott um mit unseren Sünden. Er tut die nicht irgendwo archivieren, so müsste irgendwann in einem guten Moment wieder unter die Nase reiben. Nein. Die Geschichte drückt etwas aus von dieser Vergebungskraft von unseren Sünden, wenn wir zum Vater kommen und ihn um Vergebung bitten. Schau, Gott schaut nicht einfach über unsere Sünden hinweg. Er drückt nicht einfach beide Augen zu und sagt, Schwamm drüber. Das macht Gott unglaublich unglaubwürdig. Gott ist heilig und gerecht. Und wir haben es vor dem Gemälde haben wir es gehört, dass der Preis oder der Lohn von der Sünde der Tod ist. Der Preis für unsere Schuld hat zuerst gezahlt werden, damit Vergebung möglich ist worden. Und das ist allein durch den Tod von Jesus Christus möglich worden. Darum ist Jesus Christus auf die Erde gekommen, damit er eine Brücke bauen kann zwischen Mensch und Gott. Darum ist Gott selber auf die Welt gekommen. Und er sagt, ich möchte den Menschen das zurückgeben, was ihnen verloren gegangen ist im Leben. Nämlich die Beziehung zu ihrem Schöpfer Gott. Und wenn wir uns das überlegen, in welche Welt Jesus gekommen ist. Es war wortwörtlich seine eigene Welt gewesen. Gott sagt, dass er seine ganze Welt durch Jesus Christus geschaffen hat. Das Atom, das seine Mutter Maria daraus bestanden hat, hat er geschaffen. Das Atom von seinem eigenen Körper hat Jesus geschaffen. Ja, sogar das Stroh von dieser Krippe, wo er drinnen gelegen ist, hat Jesus selber geschaffen. Der Esel, wo sie später geflüchtet sind, ihre Nacht- und Nebelaktion, hat Jesus geschaffen. Sogar die Trauben, wo er am letzten Abend vor seinem Tod mit seinen Freunden zusammen getrunken hat, hat Jesus geschaffen. Das Holz, Bäume, wo die Römer nachher das Kreuz daraus gezimmert hat, hat Jesus geschaffen. Das Erz, wo sie die Nägel geschmiedet haben, um ihm nachher durch die Hände durchzujagen, hat Jesus geschaffen. Ist das nicht eindrücklich? Was drückt das über ihn aus? Er kommt in seine Welt, aber die Menschheit nicht angenommen. Er hat ein einsames und verlassenes Leben gelebt. Und schließlich hat man ihm den Prozess gemacht, der völlig skandalös war. Völlig schuldlos hat man ihn wie ein Schwerverbrecher behandelt. Man hat ihm mit einer Eisenstange ins Gesicht hineingeschlagen. Man hat ihm eine Dornenkrone auf das Haupt gelegt. Hat ihn verspottet, hat ihn angespeuzt. Sie haben ihn auspeitscht mit einer Peitsche, die wieder Haken dran hatte, so lang, bis sein Rücken ein Blutbad war. Und schlussendlich hat man ihn ans Kreuz genagelt. Und die Bibel sagt so eindrücklich, was dort passiert ist. Jesaja 53, Vers 5 und 6. Dort heisst es: Aber er, Jesus Christus, ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünden zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihn, damit wir Frieden haben, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder sah auf seinen Weg, aber Gott warf unser aller Sünde auf ihn. Das ist dort passiert, am Kreuz, wo Jesus gegangen ist. Dort hat Gott die ganze Schuld von deinem und von meinem Leben genommen und hat sie auf Jesus geladen. Gott hat gewusst, dass der Preis muss bezahlt werden. Entweder musst du sterben oder er. Und Jesus hat gesagt, ich gebe mein Leben selber her. Und als er dort am Kreuz gehangen ist, hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Der Preis ist zahlt. Es ist vollbracht, heisst so viel wie, all deine Sünden, die du da hast in deinem Leben, sind zahlt. Ist das nicht genial? All das, was du verbockt hast, hat Jesus Christus zahlt mit seinem Leben. Was drückt das über die Liebe von Gott zu deinem Leben aus? Vielleicht denkst du, ihr Christen seid total durchgeknallt, an so etwas zu glauben. Was ist das für eine Logik? Schau, es ist nicht die Logik vom Verstand, sondern die Logik von der Liebe. Das, was Jesus am Kreuz hat gehalten, sind nicht Nägel, sondern seine Liebe zu deinem Leben. Und durch sein Tod und die Auferstehung, und da werden wir morgen noch mehr darüber hören, ist es möglich geworden, dass Gott uns Menschen die Schuld vergeben kann. Das ist das, was dort passiert ist, wo der Vater seinen Sohn umarmt hat und ihm die Würde wieder zurückgegeben hat. Das passiert durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Und weisst du, die Geschichte vom verlorenen Sohn, das ist auch meine Geschichte. Wo mein Leben total zerbrochen war, habe ich mich an Gott gewendet. Ich habe gesagt, okay Gott, wenn es dir wirklich gibt, und wenn das soll wahr sein, was in der Bibel steht, dass du kannst für Sünden vergeben, dass du aus etwas Zerbrochenem wieder etwas Wunderbares kannst machen, dass du aus einem Scherbenhaufen wieder etwas Wertvolles kannst machen, dann fang an in meinem Leben. Und ich habe gemerkt, das war ein Schlüsselpunkt gewesen. Die totale Kapitulation. Das Eingestehen, ich bringe mein Leben nicht auf die Reihe. Und vielleicht bist du besser als ich. Das mag sein. Aber schau, wenn wir mit Gott eine Beziehung wollen, dann führt kein Weg an Jesus Christus vorbei. Wenn es einen anderen Weg hätte gegeben, dass du Vergebung von der Schuld, Würde und Wert, dass das wieder zurück in dein Leben hineinkommt, dann hat Jesus nicht müssen sterben. Dann hat es auch einen anderen Weg gegeben. Als ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe, als ich ihn um Vergebung gebetet habe, habe ich die Kraft der Vergebung in meinem Leben erlebt. Ich habe erlebt, was es bedeutet, wenn du befreit wirst von dieser ganzen Last vom Leben und wie die Kraft von Gott ins Leben hineinkommt und anfängt, Sachen heil zu machen, zerbrochene Beziehungen wiederherstellen, das, was ein Scherbenhaufen war, durch seine Kraft wiederherstellen. Und das ist das, was passiert, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst. Seine Kraft kommt in dein Leben hinein und du wirst anfangen, mehr zu leben. Und du wirst den Wert in deinem Leben immer mehr entdecken. Was bin ich wert? Wie beantwortest du nach dem heutigen Abend die Frage? Der Wert vom Kunstwerk wird immer durch den Künstler bestimmt. Und darum ist es höchste Zeit, zurück zum Künstler zu kommen. Zurück zu dem, der dein Leben geschaffen hat. Wir werden jetzt ein kurzes Lied hören. Und dann möchte ich dir noch ganz kurz erklären, wie das ganz praktisch passieren kann. Weisst, heute Abend steht Gott mit so grossen, offenen Armen da und hat Ausschau nach deinem Leben und sagt, wann kommst du zurück? Wann kommst du heim? Heute Abend ist der Zeitpunkt, wo du kannst heimkommen. Wo du kannst zurückkommen zu dem, der dein Leben geschaffen hat. Damit die Farbe von der Freude, von der Würde, von der Hoffnung in deinem Leben wieder zum Ausdruck kommen. Dort, wo du vielleicht selber hast angefangen zu pinseln, selber hast den Malkasten angefangen in die Hand zu nehmen. Und Gott sagt, komm zurück. Jeden Tag hält er Ausschau nach seinen verlorenen Söhnen und Töchtern, damit sie endlich zurückkommen und er ihnen das kann zurückgeben kann, was zerbrochen ist in ihrem Leben. Schau, der Vater im Himmel sieht in dein Herz hinein. Er sieht deine tiefsten Bedürfnisse, er sieht deine tiefsten Sehnsüchte, deine Fragen. Und er lässt dich heute Abend ein, eine Beziehung zu starten mit ihm. Die Bibel sagt, wer Jesus Christus in sein Leben aufnimmt, das heisst, wer anfängt ihm vertrauen, wer glaubt, dass Jesus Christus wahr ist, dass er am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist und dass er jetzt im Himmel ist, um diesen Leuten eine Wohnung zu bereiten, die an ihn glauben, denen gibt er das Recht, sein Kind zu sein. Du kannst heute Abend sein Kind werden, indem du kapitulierst und eingestehst, dass du Fehler gemacht hast und dann zu Gott kommst und ihn um Vergebung bittest. Wir werden jetzt das Lied hören, noch eins von der Band, und im Anschluss hat es links und rechts hinter Leute, die nichts anderes zu tun haben, als mit dir zu reden. Und wenn du die Entscheidung heute Abend möchtest treffen, wenn du gemerkt hast, vielleicht, ja, ich bin genau so einer wie der jüngere Sohn, der sich irgendwie distanziert hat von Gott, der sein eigenes Leben gelebt hat, dann komm heute zurück. Dann geh zu diesen Leuten und sie werden dir noch einmal alles in aller Ruhe erklären, sie werden mit dir beten und sie werden zeigen, was so die ersten Schritte sind, eine Beziehung einzugehen mit Jesus Christus. Vielleicht bist du aber heute Abend da und sagst, ja, ich bin vielleicht nicht ganz so weit weggelaufen wie der Jünger, aber du hast dich angefangen zu distanzieren vom Vater. Vielleicht bist du schon jahrelang in dieser Kirche, aber dein Leben ist irgendwie kraftlos geblieben. Heute Abend lade ich dich ein, die Beziehung mit Gott noch einmal ganz neu zu erneuern und noch einmal ganz neu zu entscheiden, konsequent mit Jesus unterwegs zu sein. Ich werde jetzt beten und dann wird die Band noch einmal ein Lied singen. Und nachher darf ich euch bitten, einfach aufzustehen und den Saal zu verlassen, damit die Entscheidung treffen wollen, zurückbleiben und nachher auf die Leute zugehen, die so einen Badge anhaben. Ich werde auch noch da sein, für die mit mir gerne noch ein Gespräch haben. Geh nicht heim, ohne eine klare Entscheidung zu treffen. Ich möchte beten zum Schluss. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist, damit wir ganz neu in eine Beziehung mit dir reinkommen können. Und Vater, ich bete für all die Männer und Frauen, die heute Abend da sind, die du rufst, heute zurückzukommen in dein Haus, damit du ihnen das kannst geben, was in ihrem Leben zerbrochen ist. Damit du kannst wiederherstellen, damit du kannst neu füllen mit ihrer Freude und mit ihrer Autorität. Und damit du ihnen kannst die Sünden vergeben. Und Vater, wir beten für sie, dass sie mutig sind und den Schritt tun können. Danke Gott, dass du mit uns in die Nacht kommst. Im Namen Jesus. Amen. Draussen auf der Bar wird es noch so Karten haben von dem Bild, das die Kündigung gemalt hat. Die dürft ihr gerne mitnehmen. Und es hat auch noch A3 Poster mit einem ähnlichen Bild, das ihr sehr gerne dürft mitnehmen dürft. Ich wünsche euch ganz einen guten Abend. Ich freue mich, euch morgen zu sehen. Nehmt eure Freunde mit. Eure Nachbarn. Und morgen werden wir dieses Thema eintauchen. Fake News Jesus. Ist Jesus echt?